Ja, hallo Mike Sanai.
Hallo Devasito.
Danke, dass du für ein Interview zur Verfügung stehst. Wir sind hier auf Gomera im Valle Gran Rei, wie man eben auf dem Schwenk auch sehen konnte, im Tal der Könige. Kleine Vorgeschichte, ich kenne dich von den Satsangs mit Gaia und letztens Edgar und Gaia und ja, fand das immer sehr profund, was du so gesagt hast und hatte dabei auch das Gefühl, das kommt so aus einem egoleeren Raum, würde ich sagen. Vielleicht könntest du da erstmal was dazu sagen, also wie empfindest du dich selber? Sprichst du, ohne dass da eine Identifizierung mit der Person ist, oder habe ich nur den Eindruck irgendwie gehabt?
Ich würde sagen, da ist noch sehr viel Identifizierung und da ist auch noch sehr viel Ego. Nur seit einiger Zeit nehme ich beides nicht mehr so ernst. Ich dachte sehr lange, das muss verschwinden, das darf nicht mehr da sein. Und inzwischen ist in gewisser Weise der Raum da, dass auch ein Ego sein darf und auch Identifizierung sein darf. Es wird substanzloser. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich nehme es nicht mehr so ernst. Ich will kein Ego loswerden. Es darf auch ein Ego da sein, solange es mich nicht gefangen nimmt.
Substanzloser, das hört sich an, dass es mehr relaxed ist für dich damit und überhaupt die Situation. Also wenn das Ego Substanz verliert, ja, was es eigentlich, dies eigentlich gar nicht hat, aber die so erscheint, dann fließt das Leben einfach nur so, oder wie würdest du das beschreiben?
Strukturen geben dem Ego einen Inhalt, geben diesem Körper einen Inhalt. Alles, was Überzeugungen sind, sind Strukturen. Und ich habe für mich irgendwie entdeckt, dass diese Strukturen, dadurch, dass der Raum nebendran entdeckt worden ist, diese Strukturen nicht mehr so fest sind, nicht mehr so viel Substanz haben wie früher. Es wird auf einmal immer wieder die Möglichkeit entdeckt, den Strukturen Raum zu geben, Platz zu geben, und dann haben die gar keinen Bestand mehr.
Ist das ganz von alleine passiert, diese Veränderung dahin, dass eben die Strukturen, dass du die nicht mehr so wahrnimmst oder dass das wegfällt oder dass das Leben einfach nur so fließt, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja und nein. Es ist in gewisser Weise ist es von selber passiert. Aber seit ich zurückdenken kann, seit ich Jugendlicher war, war in mir so eine tiefe Sehnsucht, von der die ich nie wirklich benennen konnte, die ich auch lange, viele Jahre mit ganz, ganz vielen Dingen verwechselt habe oder meinte, dort will sie hin, in unabhängig sein, hatte ganz viel mit Freiheit zu tun, aus den bestehenden Verhältnissen auszubrechen, weg von zu Hause, was Eigenes, hatte natürlich auch sehr viel mit materiellen Vorstellungen zu tun, vielleicht mit Familie, einen Partner finden, die Liebe finden. Fernweh war viele Jahre ein großes Thema. Ich habe auch einige Jahre mit Drogenabhängigkeit zu tun gehabt. Irgendwie war immer etwas auf der Suche, und erst hier auf Gomera vor vielleicht 15 Jahren bin ich Samapan begegnet, bin Isaac begegnet, und diese Form von Satsang, da war für mich was völlig Neues. Ich konnte damit am Anfang auch gar nicht so viel anfangen, aber ich habe gemerkt, es zieht mich irgendwie. Und ziemlich schnell habe ich entdeckt, dass die Sehnsucht da irgendwo nach Hause kommt, wovon die reden, wobei ich das nicht verstanden habe, häufig, wovon sie reden. Und habe sehr viele Jahre damit ein Problem gehabt, dass ich es verstehen wollte, bis ich herausgefunden habe, da gibt es nichts zu verstehen. Und seitdem ich es nicht mehr verstehen will, ist es irgendwie ganz einfach geworden.
Ist dann Verstehen auf einer tieferen Ebene, also unabhängig vom Kopf, irgendwie vom Verstand passiert, oder wie?
Könnte man so sagen. Am Anfang schien es gar keine Alternative zu geben, dass das mental passiert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, die Kapazität dieses Wissens oder dieses Verstehens war schon immer da. Ich habe sie übersehen.
Wie ist es so im praktischen Leben, wenn du dich anziehst zum Beispiel, denkst du dann, ich nehme jetzt das Hemd und stecke den Ärmel da rein, oder ist so im täglichen Leben nicht mehr der Ich-Gedanke da?
In den alltäglichen Dingen hat sich eigentlich nichts verändert. Aus der Gewohnheit heraus ist das alles noch der Mike, der die Dinge macht. Nur irgendetwas anderes nimmt den Mike nicht mehr so ernst. Der Mike darf weiterhin so sein, wie er will.
Und darf auch denken, ich mache das jetzt.
Ja.
Aber gleichzeitig ist da mehr Raum oder eine breitere Sicht, oder?
Ich verstehe das alles als Erfahrungen. Der Mike hat zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ihm sein Zuhause ausgebrannt ist. Und da hätte es vor einigen Jahren wahrscheinlich keine Alternative gegeben für mich, als damit in ein Drama zu gehen. Und so schlimm diese Erfahrung auch war, das Feuer kommen zu sehen, das Haus zu verlieren, es ist letztendlich nur eine Erfahrung. Und der Mike tut sich manchmal nach wie vor schwer damit, mit diesen Erfahrungen, aber gleichzeitig ist die Kapazität da, all das, was traurig ist, was schrecklich ist, was vielleicht sogar traumatisch ist, zu umarmen und einverstanden zu sein. Auch zum Beispiel damit, dass der Mike nicht einverstanden ist. Auch damit kann ich einverstanden sein.
Einverstanden sein heißt in Frieden mit sein.
Genau.
Also nicht mehr, es nicht anders haben zu wollen.
Genau. Wollen ist in dem Fall irrelevant, weil die Einsicht so gefestigt ist, das, was passiert, passiert. Es geht nicht um mein Wollen.
Ja, du hast schon ein bisschen was erzählt. Also wir sind hier, das ist hier ein Raum, ein ehemaliger Raum von deinem Haus. Das Dach fehlt. Du hast hier eine sogar vielleicht lebensbedrohliche Situation erlebt. Hast du Lust, es mal zu schildern?
Ja, den letzten Sommer, genauer gesagt in der Nacht vom 12. auf den 13. August, kam das Feuer hier ins Valle Gran Rey. Und es waren hier in El Guro nur noch wenige Leute vor Ort. Es wurde offiziell schon evakuiert, die Touristen waren schon weg, die alten Leute waren schon weg. Und da es Sommer war, August, sind auch viele von den hier lebenden Residenten dann in Deutschland oder sonst wo. Und ich war einer von 2, 3 Leuten, der an diesem Abend hier noch vor Ort war. Und irgendwann kam die Mitteilung, dass das Feuer ins Tal kommt. Und
wie kam die Mitteilung? Über Lautsprecher oder sind Leute?
Über Lautsprecher wurde schon längere Zeit vorher die Bevölkerung aufgefordert, die Dörfer zu verlassen. Man hat offensichtlich damit gerechnet, dass das Feuer von oben aus den Bergen runterkommen wird ins Tal. Es war an diesen Tagen Kalima mit sehr starken Fallwinden, die auch von Norden nach Süden zum Teil gingen, weil es ist ja eher ungewöhnlich, dass ein Feuer von oben runterkommt. Meistens ist es ja andersrum. Aber man hat durchaus damit gerechnet. Die Luft war auch schon tagelang voller Rauch, voller Ascheflocken. Man konnte sich darauf einstellen und trotzdem irgendwie konnte sich es keiner vorstellen, dass es so weit kommen wird, dass es tatsächlich bis hierher kommen wird. Selbst die alten Gomeros konnten sich es nicht vorstellen. Die haben alle erzählt, sie haben schon mal ein Feuer hier erlebt und ein Feuer da, aber dass ein Feuer so einmal durchs ganze Tal geht, das konnten auch die sich nicht vorstellen. Aber es ist passiert.
Ja, also da war, die meisten Leute waren weg, du warst noch hier.
Genau. Ich habe die Taschen waren gepackt. Ich habe dann den Schlauch angemacht draußen vor dem Haus und habe alles bewässert, habe alles versucht, so feucht wie möglich zu machen. Es war der, was ich gesehen habe, oben in der Cañada, als das Feuer vom Barranco del Agua auf die Cañada das Schilf übergegriffen hat, hat das Feuer dann so eine Fahrt aufgenommen, dass es in dem Moment ziemlich klar war, es wird auch in dieses Dorf kommen. Und deswegen habe ich alles versucht, feucht zu halten. Die Häuser meiner Freunde, die hier gleich um die Ecke rum sind, wo ein Wintergarten davor war aus Holz, das habe ich bewässert. Und hier an diesem Haus habe ich bewässert, habe alles so lange wie möglich irgendwie bewässert. Nur dann wurde der Wasserdruck immer weniger, vielleicht weil so viel Wasser oben weggepumpt wurde, vielleicht auch weil Wasserleitungen dann bereits zum Schmelzen anfingen. Es waren unwahrscheinlich hohe Temperaturen, wie man später festgestellt hat, dass auch Metalle geschmolzen sind zum Teil. Gut, das Feuer kam runter und ich hatte eigentlich den Plan, hier zu bleiben, weil dieser Anruf, der mich erreichte von oben aus dem Tal, besagte, dass das Feuer ziemlich schnell durchzieht und dass man danach dann löschen kann. Und erst während des Beschlusses, hier zu bleiben, ist mir klar geworden, ich habe keine Atemschutzmaske. Ich weiß nicht wirklich, wie die Wassersituation ausschaut. Und als dann das Wasser immer weniger wurde und so eine gewaltige Feuer, ein gewaltiger Feuerball auf mich zukam, den ich dann auch akustisch wahrgenommen habe, habe ich dann doch zu viel Angst gehabt, hier vor Ort zu bleiben. Und bin dann fast in letzter Minute die Treppen runtergerannt zu meinem Auto.
Mit den Taschen?
Mit den Taschen zu meinem Auto, was unten stand. Und da war dann bereits auch alles voller Feuerwehr. Und es war dann gar nicht so einfach, durch dieses Chaos dann durchzukommen. Mhm. Und als ich mich noch einmal umgedreht habe und hochgeschaut habe nach El Guro, fingen die ersten Häuser, die zum Barranco gehen, bereits das Brennen an. Und da war mir dann eigentlich ziemlich klar, dass es dieses Dorf auch ziemlich erwischen wird.
Wie war das in dem Moment der Gefahr? Also wie du das Feuer gesehen hast und wie du runtergerannt hast, war da ganz viel Energie da? Wie war das? Also das war doch eine Ausnahmesituation.
Ja, ich kann mich tatsächlich an nicht viele Gedanken erinnern. Da erlebt man sich beim Handeln, beim Agieren. Und es war tatsächlich etwas sehr Lebendiges. Ich kann mich erinnern, als ich unten angekommen bin und aus dem Auto gestiegen bin in Meeresnähe und ich habe so einen auflandigen Wind gespürt, war sofort eine Sicherheit da. Ich wusste, das Feuer wird nicht bis ganz runterkommen, was dann ja auch so war. Ich wusste, dass ich in Sicherheit bin. Ich war froh, dass ich lebe und habe mich tatsächlich sehr lebendig gefühlt. Und gut, da waren natürlich ein paar Ängste. Was passiert mit dem Haus? Was passiert mit meinen Katzen? Aber das war in dem Fall nicht so im Vordergrund.
Das Wichtigste war, dass du gelebt hast, genau. Ne, am Leben warst.
Genau.
Trotzdem, was ist mit den Katzen passiert?
Die eine Katze habe ich tatsächlich nie wieder gesehen. Das war eine alte Katze, die hat es nicht geschafft. Und die andere Katze lebt, aber ist auch traumatisiert in irgendeiner Form. Und dadurch, dass ich selber jetzt hier nicht vor Ort wohne, hat sich der Kontakt ein bisschen zu ihr verloren. Aber sie wird von jemandem gefüttert.
Also du sagst, es war schon ein Trauma für dich.
Das war mit Sicherheit eine traumatische Erfahrung. Dieses gewaltige Feuer auf sich zukommen zu sehen, diese Ungewissheit, ob man vor Ort was machen kann, vielleicht machen muss, diese Panik der Flucht in letzter Minute, so wie es mir vorkam, und dann natürlich später die Gewissheit, dass der Platz, an dem man viele Jahre gelebt hat, den man sich über viele Jahre schön gemacht hat, in den man sehr viel Energie reingesteckt hat, den man geliebt hat, diesen Platz zu verlieren, auch das ist ein großer Verlust.
Ja, was bestimmt schmerzvoll ist, aber was doch auch dann vorbeigeht, ne? Oder gibt es da was Bleibendes für dich?
Es ist jetzt, wo ich hier bin, ein Bedauern. Ich habe gerade die Bäume gesehen, der Jacaranda-Baum, der Flamboyant, der Frangipani, die tot sind. Das waren große Bäume, die diesem Haus, die diesem Garten Schatten gegeben haben. Die ein oder andere Palme habe ich gesehen auf dem Weg hier hoch, ist tot. Dieser Platz wird nie wieder so sein, wie ich ihn gekannt habe. Und das ist mit einer gewissen Traurigkeit verbunden. Ja. Aber diese Traurigkeit ist auch sehr lebendig. Sie erschüttert mich nicht. Sie darf sein und vielleicht ist diese Trauer sogar intensiver als früher in meinen festen Strukturen, wenn ich das mal so nennen darf, weil sie mehr, auch die Traurigkeit mehr Raum hat. Und ich komme mit ihr klar.
Wie war das direkt nach dem Feuer mit den anderen Menschen? Also hast du Hilfe gehabt? Hast du einen Platz zum Schlafen gefunden? Wie hast du das erlebt? Warst du dankbar? Wie war das untereinander mit Menschen, die du kennst oder auch Fremden, die dir geholfen haben?
Das war alles sehr intensiv natürlich. Man ist vielen Menschen begegnet, die sich unten im Hafen versammelt haben. Es wurden zwei Boote geschickt zum Evakuieren. Man wusste ja nicht, ob das Feuer nicht bis ganz nach unten kommt. Und ich habe sofort Zuflucht gefunden in der Casablanca bei Gian und Nirwisch. Und Natürlich haben die Menschen in dieser Situation überwiegend zusammengehalten, haben versucht, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Und das waren sehr schöne und sehr intensive Erfahrungen. Ein Freund von mir, der Olaf, der hat spontan sein Lokal aufgemacht, die Jeska-Bar, und hat die Leute dort aufgenommen, hat die Getränke kostenlos zur Verfügung gestellt, hat gesagt, sie können ihre Sachen bei ihm lassen, sie können schlafen bei ihm in der Bar. Und in der Art hat man sehr vieles erlebt, dass Menschen sehr spontan, direkt, großmütig, hilfsbereit waren, weil natürlich so ein Schrecken ein auch irgendwie demütig macht.
Tja, und berührt, ne? Wahrscheinlich ja. Alle, ne? Also ja. Auch die jetzt nicht selber betroffen waren, direkt betroffen.
Ja,
ne?
Genau. Viele waren froh, dass sie das Feuer ihre Häuser und Wohnungen in Ruhe gelassen hat und hatten dann umso mehr die Fähigkeit, anderen, die das Glück nicht hatten, zu helfen und zu unterstützen.
Würdest du auch sagen, dass es was natürlich Menschliches ist, sich zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, nicht in Konkurrenz zu gehen in so einer Situation? Ist das eigentlich unsere wirkliche Natur, oder?
Ich würde sagen, ja. Also das gibt es zum Teil bei Tieren auch. Aber es ist mit Sicherheit auch eine menschliche Eigenschaft, die normal sein sollte und leider nicht immer normal ist.
Ja. Apropos Tiere, man sagt ja, dass Tiere auch schon mal so eine Situation Vorahnungen haben und schon darauf reagieren. Wie hast du jetzt deine Haustiere oder andere Tiere hier, ich weiß nicht, was ist mit denen passiert vorher, wie hast du die erlebt?
Ich kann mich erinnern, dass an dem Tag, wo das Feuer kam, ich glaube, keinen einzigen Vogel mehr gehört habe, während ich sonst hier immer viele Vögel höre. Durch diesen relativ großen Garten hier vor dem Haus waren hier zum Beispiel immer ein sehr schönes Stieglitz-Pärchen unterwegs, an denen ich sehr viel Freude hatte. Auch die wilden Kanarienvögel hat man hier immer mitbekommen, Amseln. Zilpzalp, so ein ganz kleiner grüner Vogel, der immer auf den Blättern nach den Insekten gejagt hat. Und gut, ich war natürlich auch an diesen Tagen mit meiner Aufmerksamkeit woanders, aber ich kann mich erinnern, dass ich von diesen Vögeln nichts mehr mitbekommen habe. Und meine Katzen waren schon auch nervös. Aber das kann auch mit mir was zu tun gehabt haben, dass sie gesehen haben, ich bin nicht so unterwegs wie an anderen Tagen. Ob die jetzt eine Vorahnung hatten, weiß ich nicht.
Ist das Leben jetzt für dich unsicherer geworden? Das heißt, also wo du lebst zum Beispiel, haben sich da nach und nach wieder Möglichkeiten aufgetan oder ja?
Beides. Es haben sich Möglichkeiten aufgetan, aber irgendwie selber bin ich noch ziemlich ohne Plan. Ich weiß nicht genau, ob hier das Haus wieder aufgebaut werden kann. Ich weiß nicht, ob ich da, wo ich jetzt wohne, ob das was Längerfristiges sein könnte als vorübergehend jetzt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Gomera nicht sogar verlassen werde. Dieses Haus hier wird aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen muss, schwierig werden zum Wiederaufbauen und das war mein Platz. Insofern scheint es ziemlich sicher zu sein, dass ich El Guro, dieses Dorf, in dem ich immerhin 15 Jahre gelebt habe und was hier ganz eindeutig mein Zuhause war auf Gomera, dass ich dieses Dorf erstmal verlassen werde, vielleicht sogar für immer. Und in gewisser Weise macht mich das traurig und gleichzeitig aber auch neugierig. Ich bin irgendwie gespannt, was Neues kommt. Ich habe zum Beispiel auch eine sehr schöne Einladung bekommen, nach Andalusien zu gehen, wo eine alte Freundin von mir eine Finca hat mit großem Garten und eigener Quelle. Und die habe ich im Sommer in Deutschland getroffen und die hat gesagt, für dich ist immer ein Platz bei uns. Und vielleicht gucke ich mir auch das mal an. Vielleicht ist es nach 17 Jahren Gomera auch Zeit, andere Plätze nochmal kennenzulernen. Aber tatsächlich mache ich mir keine großen Gedanken darüber, weil ich so ein Vertrauen habe, dass sich das alles von alleine finden wird. Ich hatte früher, wie wahrscheinlich die meisten von uns, die Gewohnheit, immer wieder darüber nachzudenken, wo es hingeht, wenn es sich so angefühlt hat, als ob eine Entscheidung getroffen werden muss. Und weiß inzwischen, dass ich keine Entscheidung machen kann oder haben kann, sondern dass die Entscheidungen fallen und ich treffe sie im Sinne von ihr begegnen. Und das Einzige, was ich tun muss, ist warten, offen genug sein und dann werde ich die Entscheidung treffen. Ich muss mir keinen Kopf mehr machen. Und da bin ich voller Vertrauen, dass alles passieren wird, wie es eben passiert und dass es in Ordnung sein wird für mich. Ich bin mit allem einverstanden, was ist und was kommen wird.
Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Ich habe dich im Satsang so erlebt, dass du ja auf einer absoluten Ebene auch so siehst, dass das Leben perfekt ist, wie es ist, dass alles genauso passieren soll, alle Menschen genauso sich verhalten sollen, wie sie es tun, dass es aber andererseits doch auch Ebenen gibt, zum Beispiel die gesellschaftliche, wo vieles sehr unmöglich ist, also sehr, sehr anders sein könnte zum Vorteil aller Menschen, zum Beispiel die ganze Geldgeschichte, die Machtstrukturen, dass zum Beispiel freie Energie nicht anerkannt wird und erforscht wird, wo wir genug Energie hätten, ganz sauber, ohne irgendwas zu verbrennen, irgendwelche Erdöl oder sonst was. Das passiert nicht, weil da Interessen gegenstehen. Solche Sachen lösen bei mir manchmal so den Impuls aus, aktiv zu werden, das ans Licht zu zerren, darauf hinzuweisen, am liebsten die Leute wachzurütteln. Ich weiß nicht, kannst du das ein bisschen verstehen oder teilen sogar? Oder wie ist es bei dir?
Natürlich, das ist bei mir auch immer wieder ein Thema. Aber ganz klar, man muss erstmal bei sich selber anfangen. Keine Plastikflaschen mehr den Berg hochtragen, auch wenn die sehr viel leichter sind, sondern eben Glas zu benutzen, was man recyceln kann. Und vorher hatte ich hier einen Wasserfilter in der Küche, die hier oben war. Die ist jetzt leider verbrannt, der Wasserfilter auch. Und danach hatte ich keine Lust, aus Plastikflaschen zu trinken, sondern habe eben Glasflaschen mir organisiert und den Berg hochgetragen. Und vielleicht reicht das sogar. Wenn andere Leute sehen. Man kann was machen, jeder für sich. Und man gibt ein gutes Beispiel. Ich habe gerade jetzt in dieser Situation mit dem Feuer hier, wo wir dann natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass von diesem modernen Hausmüll sehr viel verbrennt, was irrsinnig gefährlich ist. Ich selber, habe ich dir ja bereits erzählt, habe ganz eindeutig die Erfahrung gemacht von Kontaminierung. Ich bin sehr krank geworden, hatte eine chronische Bronchitis über viele Wochen hinweg. Ich hatte Dioxine im Blut und wahrscheinlich auch Schwermetalle. Und da fragt man sich natürlich, brauchen wir all diese Dinge wirklich, die dann so gefährlich werden können? Und ich überprüfe mich immer wieder selber, beziehungsweise das passiert auch von alleine, dass ich plötzlich meine Zahnbürste in der Hand habe und feststelle, die ist aus Plastik, und mich dann frage, gibt es dazu eigentlich Alternativen? Und ja, es gibt diese Alternativen, sie sind nur nicht so selbstverständlich und leicht zu bekommen, aber in mir ist das Bedürfnis entstanden, Alternativen zu finden zu vielen modernen Artikeln, die für uns selbstverständlich geworden sind. Und ich stelle diese Selbstverständlichkeit für mich in meinem Alltagsleben immer wieder in Frage und gebe meine Erfahrungen an andere Menschen weiter. Und wenn man Glück hat, stellt man fest, dass andere Leute sich ähnliche Gedanken machen und dass man sich gegenseitig inspiriert bei alternativen Lebensformen. Und natürlich schwingt die Hoffnung mit, dass in diesem Dorf, in diesem Tal, auf dieser Insel, auf diesem Kontinent, auf dieser Erde irgendwann eine kritische Masse erreicht ist, dass auch da alte Strukturen nicht mehr die Substanz haben, die sie jetzt anscheinend noch haben.
Aber das ist nie in einer Art missionierend, sondern das bezieht sich auf dich, und wenn es irgendwie ansteckend wird, gut, und wenn nicht, ist dann auch nicht mehr deine Sache, oder?
Tatsächlich ertappe ich den Mike immer wieder dabei, wie er missionieren will. Weil es eine alte Gewohnheit ist, weil er das viele Jahre lang gemacht hat und ich dann auch immer wieder die Resonanz erfahre, dass ich andere Leute nerve damit. Ich glaube, ich habe es jetzt zuletzt nicht mehr gemacht. Deswegen muss ich jetzt sagen, ich habe sehr lange die Leute genervt oder immer wieder genervt mit bestimmten Erfahrungen, dass ich ihnen zum Beispiel gesagt habe, beschäftigt euch mal wirklich mit diesem Plastikproblem. Guckt euch mal auf YouTube Plastic Planet an und lasst das mal wirklich auf euch wirken. Ich habe hier Freunde, die als Whale Watcher arbeiten, die regelmäßig aufs Meer hinausfahren, und das ist mir irgendwann mal so als Paradox klar geworden, dass wir versuchen, die Wale und Delfine zu schützen vor der Verfolgung, vor dem Lärm der Boote, vor dem Militär, vor was auch immer, und gleichzeitig unseren Teil dazu beitragen, dass Müll im Meer landet und diese Tiere am Ende der Nahrungskette dann zum Beispiel unfruchtbar werden, wenn sie zu stark kontaminiert sind, so dass tatsächlich viele Arten, die sich scheinbar erholt haben, jetzt immer stärker von Unfruchtbarkeit bedroht sind oder von Fehlgeburten, die auf Toxine zurückzuführen sind. Und da wundert es mich manchmal ein bisschen bei meinen Freunden, den Meeresbiologen und Whale-Watchern, wenn ich sie dann an der Kasse im Supermarkt stehen sehe und sie lassen sich für ihre drei Sachen eine Plastiktüte geben. Und da musste ich bisher immer was sagen dazu.
Ja, wenn der Impuls da ist, warum ihm nicht nachgehen, ne?
Ja.
Was du jetzt angesprochen hast, sind so Umweltsachen, ne, würde ich sagen, ist ja auch wichtig und richtig. Wie ist es mit Machtstrukturen? Also zum Beispiel, dass ein Teil der Gesellschaft, gerade junge, intelligente Leute, sich damit beschäftigen, praktisch mit einem Geld, mit Zahlen in Computern, die irgendwie in Produkte, in Geldprodukte umgewandelt werden oder darstellen und die dann verkauft werden, wo aber nichts Reelles geschaffen wird, sondern wo nur praktisch virtuelle Spiele gespielt werden, wofür diese Menschen aber viel Geld und viel Ansehen bekommen und mit dem Geld können sie sich wieder reale Sachen kaufen. Ja, ich finde, das ist im Grunde ein Unding, ne? Also ich finde das unmöglich eigentlich. Wie siehst du das zum Beispiel?
Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich auch für meine Verhältnisse schon mal relativ viel Geld hatte, dass ich auch schon Macht hatte, dadurch, dass ich Chef einer Firma war oder auch so gelagerte Beziehungen hatte, wo ich der Chef war. Und jetzt im Nachhinein hat es sich nie wirklich gut angefühlt. Ich fühle mich, oder wie soll ich sagen, es ist in diesem Raum, der mir jetzt zur Verfügung steht, fühlt es sich viel besser an, ohne diese Strukturen, auf die wir so aus der Gewohnheit heraus, vielleicht auch aus der Erziehung heraus, vielleicht aus gesellschaftlichen Gründen heraus immer wieder zurückgreifen. Und ich für mich habe erfahren, dass es einen letztendlich nur einengt. Und wenn ich auf Menschen treffe, die sehr in diesen Strukturen gefangen sind, die sehr materiell zum Beispiel orientiert sind, dann weiß ich, dass sich das nicht wirklich gut anfühlt. Und sie tun mir dann eher ein bisschen leid. Ansonsten habe ich auch viele Jahre, Jahrzehnte letztendlich gedacht, ich muss diese Gesellschaft verändern und habe das in meiner Jugend auch sehr vehement getan. Und habe dabei auch viel Wut erfahren in mir, der Zorn. Und weiß heute, dass auch die Wut und der Zorn eine Ausdrucksform von Lebendigkeit sind. Da gibt es einige Sachen in meiner Vergangenheit, auf die ich sozusagen nicht stolz bin. Ich wurde auch relativ häufig eingesperrt und saß viel im Gefängnis und habe mich viel mit Autoritäten angelegt. Aber alles, was ich erlebt habe, hat mich heute hierher gebracht. Und ich bin einverstanden mit dem, wo ich heute bin. Und deswegen bin ich auch einverstanden mit meiner Geschichte. Ich bin auch einverstanden, wenn mich die Wut einholt oder der Zorn mal zurückkommt, weil es eine Ausdrucksform von Leben ist. Ich verliere mich nur da drin nicht mehr. Das ist der wesentliche Unterschied, wie ich ihn vorher erfahren habe, dass ich mich immer wieder verloren habe. Und ich glaube, so kann man sich in allem verlieren. Man kann sich in Machtstrukturen verlieren, in materiellen Dingen, in was auch immer. Man kann sich in allem Möglichen verlieren und glaubt dann dieser Geschichte. Letztendlich wollen wir alle glücklich sein. Und diese Suche nach dem Glück kann uns sonst wohin führen. In die vermeintliche Freiheit durch Geld, durch Dinge, durch Macht. Und letztendlich sind das alles nur Erfahrungen, die das Leben durch uns machen will. Warum auch immer. Und ja, ich habe für mich erfahren, dass es eine Kapazität in uns gibt, die irgendwie sehr unbestechlich ist, die einem, auch wenn man das jetzt wieder in Worte fassen muss, die einem sehr direkt und klar sagt, das fühlt sich gut an und das fühlt sich nicht so gut an. Das ist irgendwie richtig und das ist irgendwie nicht so richtig, weil ja häufig so eine Enge da ist, die mein halbes Leben lang normal war, die mir auch in gewisser Weise Sicherheit gegeben hat. Das waren meine Strukturen, in die ich mich auch zurückziehen konnte, die ich kannte, eigentlich seitdem ich ein Kind bin, die mir immer Sicherheit vermittelt haben, die sich irgendwie nicht so gut angefühlt haben, weil beengend, und trotzdem haben sie mir Sicherheit geboten. Und letztendlich war es eine Gnade zu erfahren, dass ich diese engen Strukturen nicht mehr brauche, dass es sich inzwischen sehr viel besser anfühlt, keine Strukturen mehr zu haben, keine Strukturen mehr zu brauchen.
Und heute kannst du dich einfach darauf verlassen, was sich gut und richtig anfühlt, also dem zu folgen.
Ja. Wobei ich auch immer wieder die Erfahrung mache, dass sich plötzlich etwas nicht gut anfühlt. Und dieses Nicht-Gut-Anfühlen ist immer der Hinweis darauf, inzwischen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und die heißt eigentlich immer ausdehnen. Raus aus den Strukturen und in diesem Raum, der dann meistens sofort erfahren wird, verlieren die Dinge ihre Substanz.
Über die Situation eingesperrt zu sein, also im Gefängnis zu sein, nicht frei entscheiden zu können, wohin man geht, was man macht. Ich weiß nicht, würdest du darüber noch sprechen? Weil mich würde das interessieren, wie das so innerlich dann erlebt wird. Oder wie du es erlebt hast dann.
Ich bin mit der Tatsache, im Gefängnis zu sein, immer erstaunlich gut klargekommen. Es haben sich selten irgendwelche Fluchtmöglichkeiten geboten. In einem deutschen U-Haft-Gefängnis überhaupt nicht. Und das war dann tatsächlich auch schon bei mir als junger Mensch ein sich abfinden mit der Situation. War auch zumindest am Anfang ganz spannend. Man hat eine neue Erfahrung gemacht. Und ich habe dort auch lustige Sachen erlebt. Ich bin zum Beispiel Eric Burdon begegnet in München-Stadelheim. Habe ich Eric Burdon kennengelernt, der damals wegen irgendeiner Koks-Geschichte, weil da irgendein Kellner von einer Schickeria-Bar ausgepackt hat und sein Lebensgeständnis gemacht hat, hat man Eric Burdon, der gerade in Deutschland unterwegs war auf Tournee, hat man ihn in München aus dem Zug rausgeholt, verhaftet und nach Stadelheim gebracht, wo ich auch gerade eingesessen bin. Und dann hat man beim Hofgang plötzlich mit Eric Burdon gesprochen. Also Gefängnis waren durchaus interessante Erfahrungen. Ich war auch mal 3 Monate in Italien im Gefängnis und wir haben jeden Tag zusammen irgendwelche Pasta-Gerichte kochen können und ich bin gebräunter aus dem Gefängnis gekommen, als ich da reingegangen bin. Also Gefängnis ist nicht nur eine schreckliche Erfahrung, allerdings traumatisiert sie einen in gewisser Weise. Aber das merkt man immer erst, wenn man wieder draußen ist. Also bei mir war es so.
In welcher Weise? Also
ja, das ist ein irgendwie verändert. Und dass man plötzlich feststellt, man findet sich draußen erstmal nicht so gut zurecht. Das Gefängnis hat auch ziemlich feste Strukturen, innerhalb derer man funktionieren muss. Und manchmal wird man auch krank, das ist mir passiert, und wird terrorisiert von Mitgefangenen oder von Wärtern. Und da legt man sich dann eine dicke Haut zu, denkt man, die funktioniert auch, hat in meinem Fall immer funktioniert. Aber wenn man dann wieder draußen ist, guckt man ein bisschen dumm aus der Wäsche und muss sich erstmal wieder akklimatisieren. Und das kann unter Umständen genauso lange dauern wie die Zeit, die man eingesperrt war. Für mich war die Zeit nach dem Gefängnis, so wenn die erste Euphorie vorbei war, wieder frei zu sein, war dann häufig genauso schlimm wie die Zeit im Gefängnis selber.
Und hattest du während der Zeit im Gefängnis so das Gefühl, jetzt gucke ich, wo sich eine Gelegenheit gibt, hau ich ab? Oder war das gar kein Thema? War das wieder total was nachzieht? Also dann bist du ja irgendwie illegal, und wenn du dann wieder eingelocht wirst, ist es vielleicht noch viel schlimmer. Und
so konkrete Gedanken habe ich mir da nicht gemacht. Der Freiheitsdrang war natürlich groß genug, dass man immer hellhörig war und sich umgeguckt hat, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt. Und manchmal hat man auch was gehört, dass jemand anderer Pläne hatte. Und das hat einen natürlich interessiert. Und ich glaube, wenn die Gelegenheit auch nur halbwegs realistisch gewesen wäre oder mir so als solche erschienen wäre, dann hätte ich es probiert. Aber ich kam tatsächlich nie in die Situation, einen ernsthaften Fluchtversuch.
Ist das irgendwie auch so ein bisschen Abenteuerlust dann, das einfach mal auszuprobieren?
Und wahrscheinlich, ja. Die ich so in der Form heute nicht mehr hätte. Als junger Mensch hatte ich die noch, ja. Also da war das auch immer wieder ein Aspekt in meinem Leben, an meine Grenzen zu gehen oder darüber hinaus. Das hatte immer Anziehungskraft für mich.
Und die Auseinandersetzung mit Autoritäten, ne?
Also,
ja, und genau. Das war da ja auch, ne? Das
ja.
Gefängnis war ja eine große Autorität, ne?
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Ja, gut.
Diese Attraktivität oder diese, diese Möglichkeit, immer wieder an seine Grenzen zu kommen und dieses Ausloten seiner Fähigkeiten, habe ich festgestellt in den letzten Jahren, dass das jetzt im Außen sehr nachgelassen hat, was wahrscheinlich eine ganz natürliche Entwicklung ist, dass man im Alter ruhiger wird. Aber dafür ist eine neue Dimension aufgetaucht, könnte man fast sagen. Statt dem Außen ist die Tiefe hinzugekommen. Und ich habe entdeckt, dass das vielleicht sogar das größte Abenteuer meines Lebens ist.
Wie würdest du die Tiefe beschreiben? Kann man die in Worte beschreiben? Oder?
Man kann es versuchen, sie zu beschreiben. Kommen wir nochmal hier auf diese Erfahrung zurück mit dem Feuer. Dieser Traurigkeit Platz zu geben, der Wut Platz zu geben, all diesen Emotionen Raum zu geben, war natürlich, war naheliegend. Gleichzeitig war ein ganz klares Sehen da. Diese Gefühle und Empfindungen und Gedanken, sie kommen und sie gehen. Das Feuer kommt und geht. wir leben hier auf einer Vulkaninsel. Vulkanische Tätigkeiten sind für uns auch sehr furchteinflößend. Dürren, Orkane, Tsunamis, Erdbeben, alles kann passieren. Das Leben spielt Rock'n'Roll und nicht immer mag man ihn. Nicht immer ist es der Rhythmus, den man sich selber gerade aussuchen würde. Aber das Leben gibt die Musik vor und man muss mittanzen. Und wenn man sich eingelassen hat auf diesen Tanz, weil es vielleicht gar keine Alternative gibt, dann stellt man fest, dass das sehr aufregend sein kann. Ich habe diesen Platz hier sehr geliebt, aber er hat mich auch irgendwie gebunden. Das Feuer hat mich von diesem Platz befreit, könnte man fast sagen. Das Feuer hat gereinigt, hat mir ein paar Illusionen genommen, hat mich desillusioniert und die Wahrheit ist übrig geblieben. Und meine Wahrheit nach dem Feuer ist, das Feuer hat mich gezwungen, mich zu bewegen und die Bewegung tut mir gut. Die Bewegung ist sehr intensiv. Und alles in allem ist das eine sehr wichtige Erfahrung. Das heißt, dass auch diese scheinbar schlimmen Dinge in sich eine Gnade tragen. Wenn man sie annehmen kann, wenn man mit ihnen einverstanden ist, wenn man sie nicht als Unglück begreift, auch wenn es sich erstmal so anfühlt. Und diese Fähigkeit des Annehmens von was auch immer das Leben einem bringt, das ist eine Tiefe, die kein Ende hat. So erfahre ich das gerade. Dieses Einverstandensein aus den mein halbes Leben lang bekannten Strukturen, sich über diese hinaus zu dehnen und dann zu entdecken, dass dieser Raum wirklich unendlich ist. Das Erfahren dieser Unendlichkeit ist das größte Abenteuer meines Lebens.
Schön. Ich glaube, dabei könnten wir es belassen.
Okay.
Ich danke dir
gerne
für das Interview. Vielen Dank.
Ich danke dir, dass du gekommen bist.